Sobald Kinder lernen reden, ist oft eine der ersten Fragen, die Erwachsene ihnen stellen. Ja, wie gross bist denn du? Und die kleinen Kinder geben doch eigentlich immer die gleiche Antwort. Ich bin so gross! Und meistens haben sie noch die Hände weit über den Kopf, um wie zu sagen, ich bin im Fall ein Ries. Das ist jetzt natürlich keine realistische, wasserdichte Antwort. Und wir sollten das auch nicht auf jeden Kontext übertragen. Wenn beispielsweise eine Frau ihren Mann fragt, Schatz, wie breit sind meine Hüfte? Dann ist er schlecht beraten, wenn er die Arme ausbreitet und sagt, so breit. Und ich darf das sagen, weil ich auch nicht die Schlankigste habe. Den Kindern aber bringen wir die Reaktion bei, weil sie sollen begreifen, dass sie wachsen. Wir wissen, dass es wichtig ist für ein Kind, dass es ein positives Selbstbild hat. Ein Kind soll sich nicht als schwach, als hilflos, als ohnmächtig sehen, unfähig, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Eine wichtige Frage heute an dich, an mich persönlich. Wie gross ist dein Gott? Wie gross ist Christus in deinem Leben? Ich bin überzeugt, dass unser ganzer Lebensstil fest davon abhängt, wie gross das unser Gott ist. Und wahrscheinlich ist das nicht nur bei mir das Problem. Mein Gott ist oft zu klein. Wir sind nicht wirklich davon überzeugt, dass wir mit einem allmächtigen, immer präsenten, allwissenden Gott unterwegs sind und dass wir in ihm hundertprozentig sicher und safe sind, egal was passiert. Was passiert, wenn ich am Morgen aufwache und mit einem kleinen Gott lebe? Wir haben Angst, weil dann alles von uns selber abhängt. Unsere Stimmung wird diktiert von den Umständen. Wenn wir zum Beispiel jemanden mit einer unbequemen Wahrheit konfrontieren oder wenn wir uns in einer bestimmten Sache positionieren sollten, dann tendieren wir zum Rückzug. Weil, wenn wir nicht die Sicherheit haben, dass wir von einem grossen Gott angenommen sind, sind wir abhängig davon, wie uns andere beurteilen, was andere über uns denken. Oder wir können nicht grosszügig sein, weil wir uns Sorgen machen über unsere finanzielle Sicherheit. Vielleicht auch, wenn sich uns Gelegenheit bietet, mit jemandem unseren Glauben zu teilen, schrecken wir davon zurück. Was, wenn wir nicht die richtigen Worte finden? Oder wenn wir abgelehnt werden? Alles hängt von uns ab, wenn wir mit einem kleinen Gott leben. Wenn jemand wütend auf uns ist oder uns beleidigt, verkrampft sich unser Inneres, weil wir haben nicht die Sicherheit, dass ein grosser Gott für uns da ist, auf uns aufpasst und letztlich auch wird für Gerechtigkeit sorgen. Wenn Menschen nicht anerkennen, dass Gott ein grosser Gott ist, dann beten sie ohne tragenden Glauben. Sie arbeiten ohne feurige Leidenschaft. Sie dienen ohne sprühende Freude. Sie leiden und trauern ohne notwendige Hoffnung. Und das führt auf Dauer zu Frust, das führt zu Angst, das führt zu Rückzug, zu Kurzsichtigkeit und zu Versagen. Wie gross ist Christus? John Ortberg erzählt dazu folgende Geschichte. Eines Tages ging ich mit einigen Freunden in Newport Beach, Kalifornien, spazieren. Wir kamen an einer Bar vorbei, in der ein Handgemenge stattfand. Plötzlich taumelten wie in einem schlechten Westernfilm sich prügelnde Menschen auf die Straße. Drei Männer stürzten sich auf einen einzelnen Gegner und schlugen ihn zusammen. Wir hatten das Gefühl, etwas tun zu müssen, also gingen wir hin, um die Kämpfer auseinanderzubringen. Dummerweise hatte ich nicht besonders viel Erfahrung in solchen Dingen. Scheinbar war ich an dem Tag nicht anwesend, an dem im Predigerseminar davon die Rede war, wie man Kneipenschlägereien schlichtet. Wir hatten auch zu viel Zeit mit dem Bibelstudium verbracht, um das richtige Vokabular für solche Gelegenheiten aufweisen zu können. Betrunkene Schläger voneinander zu trennen, gehört eindeutig nicht zu meinen geistlichen Gaben. Doch jemand musste eingreifen. Mit wackligen Beinen gingen wir auf die Männer zu und sprachen sie zaghaft an, in banger Erwartung unseres ersten Faustkampfes. Zu unserer Überraschung sahen die Kämpfer plötzlich auf und hielten voller Angst inne. Dann nahmen sie die Beine in die Hand und flüchteten. Beinahe hätte ich vor Überraschung gefragt, warum? Ich blickte mich um und sah den größten Menschen hinter uns, den ich je erblickt hatte. Es hatte den Anschein, dass er der Rausschmeißer der Bar war. Ich schätze, dass er über 2 Meter groß war und 150 Kilo wog, natürlich mit weniger als 2% Körperfett. Er sagte kein Wort, sondern stand nur mit schwellenden Muskeln da. In diesem Moment wandelte sich meine Einstellung. Ich war nahe dran, hinter den Schlägertypen herzurufen, «Lasst euch hier besser nicht mehr blicken!» Meinen Freunden ging es genauso. Wir waren ganz andere Menschen, weil wir einen großen, starken Rausschmeißer hinter uns hatten. Ich war bereit, fest und entschlossen auf die Schläger zuzugehen. Ich verspürte nicht die geringste Angst. Warum? Weil der große Mann hinter uns stand. Wir waren nicht allein. Und mitten in der Schlägerei fühlte ich mich vollkommen sicher. Wenn ich sicher sein könnte, dass dieser Riese immer und überall hinter mir stehen würde, dann wäre meine ganze Lebenshaltung eine andere. Natürlich tut er das nicht. Und wahrscheinlich ist es auch gut so, weil wir brauchen keinen so Rausschmeisser. Wir dürfen einen hinter uns haben, der viel grösser ist als der Mann und der tatsächlich immer bei uns ist. In der bekannten Geschichte, wo der Petrus ein paar Schritte auf dem tobenden See Genezareth macht, sagt Jesus zu den Jüngern, «Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht.» Und das ist der Boden von meinem Glauben. Gott ist da. Ich muss keine Angst haben. Aber allzu oft spiegelt leider mein Leben die Tatsache nicht wieder. So manchmal schrecke ich zurück, wo ich konfrontieren sollte oder wo ich mich positionieren sollte. Ich mache mir Sorgen, wenn ich gescheiter beten würde. Ich klammere mich an Sachen, wenn ich loslassen oder teilen sollte. Ich bleibe in meinem Boot sitzen, wenn ich auf dem Wasser gehen könnte. Wie kann ich meine Perspektive verändern? Wie kann ich meine Perspektive verändern? Wie kann ich wirklich glauben, dass Jesus alleine genug ist? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es die Tatsache widerspiegelt, dass ich an einen Gott glaube, der so gross ist? Es gibt ein Wort für diesen Prozess, das uns Menschen dazu führt, die Grösse, die Heiligkeit und die Kraft von Gott zu anerkennen und zu proklamieren. Etwas, das uns als ganzer Mensch auf Gott ausrichtet, Körper, Seele und Geist. Und das ist Worship. Und ich habe kürzlich über die Kraft des Worship geredet und heute wollen wir da noch ein bisschen weitergehen. Wir leben ja wirklich in einer Welt, wo das Thema nicht gross geschrieben wird. Die meisten von uns sind sich daran gewöhnt, dass sie gemessen werden an dem, was sie tun, an dem, was sie leisten. Und Lobpreis scheint, oberflächlich gesehen, nicht besonders produktiv zu sein. Man erledigt dadurch nichts Greifbares, Sichtbares. Warum es also tun und warum ist Gott Lobpreis und Anbetung so wichtig? Oder vielleicht fast ein bisschen ketzerisch gefragt, hat er es wirklich nötig, dass ein Planet voller Kreaturen sich unterschiedlichste Arten ausdenkt, um ihm mitzuteilen, wie grossartig er ist? Weiss er das nicht schon längstens? Lobpreis dient definitiv nicht dazu, Gottes unerfüllte Ego-Bedürfnis zu befriedigen. Gott hat uns vielmehr so geschaffen, dass wir, wenn wir etwas Grossartiges erleben, das unseren Verstand übersteigt, sofort irgendwie der Wunsch haben, das anzubeten, das gross zu machen. Unsere Erfahrung ist unvollständig, solange wir sie nicht in Wort gefasst haben. Wenn wir den Grand Canyon zum ersten Mal sehen oder das Sinsenhorn vor einem tiefblauen Himmel frisch verschneit, ein doppelter Regenbogen oder ein neugeborenes Baby, der will etwas in unserem Inneren dieser Freude Ausdruck geben. Will das teilen. Viele machen das heute auf ihren Statusen auf WhatsApp. Ja, das ist so ein Ausdruck oder? Vom Teilen, vom Wollen, sich auch mitteilen. Wir sollen Gott loben, nicht weil sein Ego das braucht, sondern weil unsere Erfahrung und unsere Freude an Gott ohne Lobpreis irgendwie unvollständig sind. Wir loben Gott also nicht, weil er es braucht, sondern weil wir es brauchen. Und mit Lobpreis, das möchte ich nochmal betonen, meine ich nicht eine bestimmte Ausdrucksform, einen Musikstil oder eine Art von Lieder, sondern das, was in der Anbetung passiert. Ich als kleiner Mensch unter Milliarden von Menschen darf dem Gott persönlich begegnen. Meinem Abba. Und das, was ich selber nicht kann, dort, wo ich manchmal meine Schwachheit so deutlich spüre, das schenkt er. Das kann er. Ich persönlich, ich brauche einen Lobpreis. Ich brauche einen Lobpreis, weil ich ohne diesen bewussten Perspektivenwechsel allzu leicht vergesse, dass ich einen grossen Gott an meiner Seite habe. Und wenn ich mir das nicht bewusst bin, wenn ich das vergesse, dann fange ich an, auf die Wellen zu schauen. Dann fange ich an, auf die Umstände zu schauen, von meiner kleinen Welt und von dieser grossen Welt. Und dann bekomme ich Angst. Dann bekomme ich echt Angst. Ich brauche einen Lobpreis, weil ich ohne ihn meine Berufung vergesse. Und in Gefahr stehe, einfach so zu leben, wie das Leben hier alles wäre. Ich brauche einen Lobpreis, weil ich ohne ihn zu staunen über Gott und Dankbarkeit verlieren und plötzlich irgendwie so von Anfang mit Scheuklappen durchs Leben gehen, weil mir die Weite, die Gott schenkt, fehlt. Ich brauche Lobpreis, weil sonst meine natürliche Neigung zu starrköpfiger Unabhängigkeit oder auch so einem ungeheuren Freiheitsdrang die Überhand würde gewinnen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Geschichte vom kleinen Wasserspaziergang von Petrus so endet, wie sie endet. Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist Anbetung. Man kann hier eine Art Muster erkennen, was sich in der Bibel mehrmals wiederholt und wo auch ein Teil von unserem Leben werden sollte. Gott zeigt sich uns, wir reflektieren über das und wir antworten mit Lobpreis. Und wenn wir das machen, dann wächst unser Verständnis von Gottes Wesen und dann nimmt das zu und unser Glaube wird tiefer und fester. Jesus geht vorüber, heisst es beim Sturmstillungstext. Und das Vorübergehen, das kann sich in dramatischen Ereignissen zeigen. Ein brennender Dornbusch, eine Feuersäule oder eben ein Spaziergang auf dem Wasser. Aber manchmal passiert es auch ganz unauffällig. So unauffällig, dass man es eben gar nicht mitbekommt, wenn man nicht heranschaut und heranlässt. Ein kleines Küschle, ein Baby in einer schmuddeligen Krippe. Gott kommt dir vielleicht in den tröstenden Worten von einem Freund ganz nach oder in der Schönheit und Pracht von einem Wintertag. Und manchmal passiert es auch dann, wenn ich mich auf seine Einladung her dazu entscheide, aus dem Boot zu steigen, etwas zu wagen. Und ich begegne einem Gott, der grösser ist, als ich es je gedacht hätte. Oder Evangelist Markus berichtet über die Wasserläufer-Episode. Er erzählt, dass die Jünger vor Entsetzen ganz außer sich geraten seien. Denn sie waren durch das Wunder mit den Broten noch nicht zur Einsicht gekommen. Sie waren im Innersten verstockt. Das ist keine schmeichelhafte Beschreibung. Aber es ist wahr, die Jünger haben noch keine Augen, um wirklich zu sehen, um zu verfassen, dass gerade in diesem Moment sich Gott selber in Jesus gezeigt hat und ihnen ganz nach ist gekommen. Wenn ich innehalte und über das nachdenke, was Gott da hat, dann versuche ich, zur Einsicht zu kommen. Ich versuche, zu begreifen. Ich versuche, zu erkennen. Aber allzu oft, ich weiss nicht, ob das dir auch so geht, schweifen die Gedanken ab. Psychologen reden in diesem Zusammenhang von einem Zustand der Gedankenlosigkeit. Also mein Körper ist präsent, aber meine Gedanken fliegen gerade mit dem Autopilot irgend an einen anderen Ort. Leidest du auch an so einem Zustand? Vielleicht gerade jetzt. Was habe ich gesagt? Also. So vieles gibt es zu erledigen. An so vieles muss man denken. Und so fällt es manchmal schwer, Gedanken wirklich auf die Gegenwart zu fokussieren. Auf das zu fokussieren, was jetzt gerade dran ist. Dazu ein Beispiel. Ich stelle euch ein paar Fragen und gebt bitte alle miteinander und laut spontan eine Antwort. Also nicht nachdenken, einfach spontan sofort antworten. Die Farbe der Liebe ist? Das Gegenteil von Leben ist? Die Flüssigkeit in unseren Adern nennt man? Bei welcher Farbe geht man über die Ampel? Ja, super. Also, wenn du auf die letzte Frage nicht mit Rot hast geantwortet, bist du weniger gedankenlos als ich. Und die, die ja so heldenhaft grün haben gesagt, die haben ihn einfach schon gekannt, gell? Wahrscheinlich. Gut. Gedankenlosigkeit ist eins der Haupthindernisse, die uns vom Worship abhalten. Ironischerweise leben wir ja so in einem Zeitalter, wo uns jedes Mysterium rauben will. Und dann fehlt es uns. Wir können das Geschlecht eines Babys schon lange vor der Geburt in Erfahrung bringen. Erste Hochrechnungen sagen uns, wer die Wahlen wird gewinnen. Kinder bekommen ihre Weihnachtsgeschenke schon lange vor Weihnachten. Und so zerstören wir das Staunen, die Erwartung, die Überraschung. Und gleichzeitig sehen wir es genau nach all dem. Und darum erlebt leider die Esoterik in all ihrer Vielfalt immer noch einen Boom. Aber glücklicherweise ist Gott zu gross für die Mysterienzerstörer. Und darum ist es gut, wenn wir uns immer wieder Zeit nehmen. Man muss sich Zeit nehmen, man muss in die Ruhe kommen. Es geht nicht einfach so by the way. Man muss sich entscheiden dazu. Wenn wir uns Zeit nehmen, über ihn nachzudenken, über seine Taten, über das Wunderleben, das er uns anvertraut hat, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen für das. Und wenn wir mit offenen Augen durch den Alltag gehen, dann sehen wir in Begegnungen, auch gerade mit anderen Menschen oder in der Natur, plötzlich all die kleinen Sachen, die uns zurufen, hey, Gott lebt im Fall. Er ist da. Er kümmert sich um dich. Er sieht jetzt gerade, wie es dir geht. Er sieht gerade, was du mitträgst. Vergiss es nicht. Er ist da. Er ist so gross. Und wir alle können das wahrnehmen und hören, wo wir eben nicht irgendwie gedankenlos oder vielleicht auch zu überbeschäftigt durch den Alltag gehen. Und zu verpassen. Gott mit Lobpreis zu antworten, das ist logisch, das ist mehr als das Mitsingen der Lieder im Gottesdienst oder der Besuch von irgendeinem Worship-Event. Wenn ich an die Lobpreis-Diskussionen denke, die sich in den verschiedensten Gemeinden zum Teil schon jahrelang herziehen, dann stelle ich mir vor, wie echt das dann war, als die Israeliten gerade durch das geteilte Meer nach Ägypten sind entkommen. Stellen wir uns vor, was die Menschen dort haben. Sie haben sich versammelt, um Gott für seine Taten zu loben. Das ist schon ein Ausdruck, das ist gut. Also, das teilte Meer, sie sind gerade gekommen, sie stehen da, sie versammeln sich, um Gott für seine Taten zu loben. Und plötzlich werden Stimmen laut. Boah, die Musik, die mag ich überhaupt nicht. Der Tambourinsong, den Miriam da vor ein paar Tagen gespielt hat, der war Hammer. Wieso singen wir eigentlich den nicht öfters? Ah, oh, der Gottesdienst, wieder viel zu lang. Hey, 3 Tage, also wirklich. Vielleicht schliesse ich meine nächstens den Hittiter an. Denn ihre Gottesdienste gehen nur 2 Tage. Mir gefällt es viel besser, wenn der Aaron der Worship leitet. Warum ist heute der Mose da? Also mit seinen Klamotten spricht er meine Generation überhaupt nicht an. Ehrlich gesagt denke ich, dass die Israeliten zitternd vor Gott stehen. Voll packt von ihm, ergriffen von seiner Grösse und dankbar staunend. Sie haben für diesen Gott alles riskiert. Sie haben ihre Heimat verlassen, alles, was sie kennt haben, zurückgelassen. Und Gott ist ihnen begegnet. Auf ganz verschiedene Arten. Er hat sie schliesslich aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Und manchmal frage ich mich, ob Längwille im Lobpreis vielleicht doch mehr sein könnte als das Resultat von einer falschen Liederauswahl oder einer Fehlbesetzung in der Band. Ganz sicher ist, Langweile oder unbeteiligt sein im Lobpreis, das ist eine Folge vom zu lang im Boot bleiben sitzen. Wenn wir nämlich dem Gott wirklich begegnen, dem Herr über alle Herren, dann sind wir berührt, dankbar, dann werden wir still vor ihm. Vor seiner Herrlichkeit, dann wollen wir ihn loben. Und ja, dann zittern wir vor Ehrfurcht. Wann haben wir das letzte Mal zittert vor Ehrfurcht? Die Bibel sagt, der Anfang aller Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und darüber reden wir einfach heute nicht mehr so gern. Unsere Vorstellung von Gott ist immer kleiner und bequemer geworden. Was bedeutet es, der Herr zu fürchten? Auf keinen Fall müssen wir uns sorgen, dass Gott Böses oder Destruktives wird tun. Wir müssen auch keine Angst haben, dass Gottes Liebe nicht voll vertrauenswürdig wäre. Wenn die Bibel davon redet, dass die Ehrfurcht vor Gott der Anfang der Weisheit ist, dann möchte sie uns nicht zu einem zitternden Häufchen Elend machen. Susi, eine der Merlin-Figuren in diesen grossartigen Narnia-Geschichten von C.S. Lewis, weiss, dass sie gleich am Aslan wird gegenüberstehen. Der Aslan, der eine Analogie ist zu Jesus. Diese Aussicht macht ihr richtig Angst. Ist man denn auch sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst. Das macht nichts, mein Kind. Du sollst auch Angst haben, sagt die Biberin. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder ein Narr. Dann ist man also doch nicht sicher vor ihm, meint Lucy. Sicher? Wiederholt der Herr Biber. Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich, man ist nicht sicher vor ihm. Aber er ist gut und er ist der König. Die Furcht des Herrn schließt die Anerkennung von seinem Status ein, meint Ehrfurcht. Und das bedeutet eine gesunde Erkenntnis, wer Gott ist, wie Gott ist und wer ich bin, wie ich bin. Die Erkenntnis, wer Gott ist, beinhaltet auch zu wissen, um unser Gefallen zu sein, um unser Versagen. Leider gehen uns gang wieder, oder? Als Menschen. Angst in unserem Leben dient ja dazu, um uns auf die Gefahren herzuweisen, sodass wir etwas ändern können, dass wir Sachen in Ordnung bringen können. Lobpreis erinnert uns auch daran, dass ein Tag wird kommen, wo unsere Fehleranfälligkeit ein Ende hat. Und an diesem Tag werden wir auch die ganze Wahrheit von dieser Aussage begreifen. Wirklich ein Vers, den ich noch nicht ganz erfassen kann. Was heisst, wahre Liebe vertreibt die Angst. Wenn wir Gott loben, dann schauen wir schon vor auf diesen Tag. Auf diesen Tag, wo dann einfach alles klar wird sein, wo es dann keine Fragen mehr gibt, keine Zweifel mehr. Und dann wird die Angst definitiv ebenso besiegt sein wie Sünde, Schuld und Tod. Und so wird der Lobpreis eine der besten Abwehrwaffen gegen die Angst. Weil wir daran erinnert werden, dass wir auf der gleichen Seite stehen wie Gott. Und genau, es geht eben nicht darum, dass Gott auf meiner Seite steht. Das hätten wir manchmal gern. Und wir sagen so, ja, Gott ist auf meiner Seite. Aber es geht darum, dass wir auf seiner Seite stehen. Dass wir uns immer wieder entscheiden, uns auf seine Seite zu stellen. Auch in den Momenten, wo es uns vielleicht etwas kostet. Im Lobpreis erkläre ich Gott zur Realität. Meine Wahrnehmung von der Wirklichkeit wird nicht einfach so in ein rosa Mäntel gehüllt und so etwas überdeckt, sondern sie wird verändert. Sie wird geschärft. Ich habe einen anderen Blick. Ich erinnere mich daran, dass die Realität mehr ist als das, was ich mit meinen fünf Sinnen sehen und fassen kann. Im Lobpreis bekenne ich, dass ich von mir aus immer und immer wieder auf einen geschrumpften Gott schaue. Fast ein bisschen so wie beim Feldstecher, oder wenn man beim falschen Ende hineinschaut. Manchmal schauen wir so auf Gott. Aber im Herzen des Lobpreis, und wir haben dann, Gott sei Dank, die Chance, das gerade zu üben, im Herzen des Lobpreis vergrössern wir Gott. Scheinbar, das wüsste ihr Gudin besser, sei eines der griechischen Worte für Lobpreis mit der Vorsilbe «mega» an. Und das brauchen wir ja heute als grosse Bezeichnung von Supermärkten, Kirchen, Veranstaltungen, Megastore, Megachurch, Mega-Event. Und im Lobpreis erinnere ich mich daran, dass ich diesen grossen Gott kenne, den Mega-Gott, den Herr von allen Herren. Im vierten Narnia-Buch trifft Lucy, jetzt ist es Lucy, vorher war es noch Susi, ich habe das heute Mal Lucy gesagt, falsch, trifft Lucy der Grossleu Aslan nach langer Zeit wieder. Aslan, sagte Lucy, du bist grösser geworden. Das kommt dir nur so vor, weil du älter bist. «Mein Kleines», antwortete er. «Nicht, weil du grösser bist?» «Das bin ich nicht. Aber du wirst mich mit jedem Jahr, dass du älter wirst, grösser finden.» Und so ist es auch mit uns und mit Gott. Je älter wir werden, das heisst, je mehr wir mit Gott erlebt haben, je besser wir ihn kennenlernen, je mehr wir ihm zutrauen, ihm vertrauen, umso grösser wird er uns erscheinen. Darum enden siegreiche Schlachten vom König David im Lobpreis. Es ist nicht möglich, zu worshipen und sich gleichzeitig Sorgen zu machen. Musst du mal achten. Es ist nicht möglich, aus ganzem Herzen zu worshipen, Gott anzubeten und sich parallel Sorgen zu machen. Und darum muss die Geschichte von Petrus auf dem Wasser mit Lobpreis enden. Lobpreis bestätigt und unterstützt die neue Erkenntnis, die die Jünger über das Wesen von Jesus gewonnen haben. Jesus steigt zu ihnen ins Boot und der Sturm verzieht sich. Und plötzlich haben die Jünger ein tieferes Verständnis davon, wer mit ihnen im Boot sitzt. Du bist wirklich Gottes Sohn. So gross. Und so ist es immer, wie jemand aus dem Boot steigt. Wenn Wünsche das wagen, sind sie nachher nicht mehr die gleichen. Und ihr Lobpreis hat sich verändert. Ihre Welt verändert sich. Egal, ob sie sinken oder schwimmen, schlussendlich. Etwas hat sich zum Guten verändert. Das gilt auch für uns. Von dem Punkt an, wo du Gott vertraust und seinem Ruf folgst, wird dein Gott grösser, dein Lobpreis tiefer, dein Glaube reicher und dein Output oder vielleicht auch dein Impact auf andere umfassender. Jesus ist noch nicht am Ziel mit dir und mit mir. Und ich sage in meinem Fall, Gott sei Dank ist er noch nicht am Ziel. Gott sei Dank gibt es da noch Potenzial, also respektive sieht er noch Möglichkeiten, die ich eben vielleicht im Moment noch keine sehe. Er ist noch dran, er ist noch am Arbeiten. Er sucht immer noch nach Leuten, die sich ganz dazu entscheiden, ihm zu vertrauen. Er hält immer noch Ausschau nach Menschen, die der Angst nicht das letzte Wort lassen. Er wünscht sich immer noch Jünger, die sich von persönlichem Versagen nicht entmutigen lassen. Jesus zieht immer noch vorüber, geht immer noch vorüber. Und das ist unsere Gelegenheit, auf seinen Ruf zu reagieren. Und ihm unser Leben mit allem drum und dran, und ich meine wirklich mit allem drum und dran, anzuvertrauen. Ihm und nur ihm. Denn er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Amen.